wenn man immer weiter, immer tiefer geht, durch immer tiefere Schichten kommt, merkt man, dass man eigentlich ein Raum ist. Ein Raum, der schwingt und unten drunter, unter all diesen ganzen Verletzungen, Schatten und bla bla bla, was wir da so alle haben in unserer menschlichen Gestalt, sind wir etwas, was diesem Öffnen irgendwie gleichkommt, was wir Liebe nennen. Ja, also wenn wir sagen Liebe, dann öffnet sich ja etwas in uns. Dann wird etwas ja in uns ganz weit und offen und da kommt sowas, so eine Idee von Unendlichkeit in uns.
Beziehungslounge, dein Podcast für ehrliche Gespräche über Beziehungen. Du möchtest aus alten Beziehungsstrukturen aussteigen und bist neugierig, Beziehungen einmal neu zu denken und neu zu fühlen? Dann bist du hier genau richtig.
Hi Annika.
Hallo.
Ich würde gerne heute mit dir mal ein bisschen über die Liebe sprechen. Wir sprechen immer über Beziehungen und über Konflikte und über was auch immer wir so sprechen, Fragen beantworten. Ich würde heute gerne mal ein bisschen über die Liebe sprechen.
Mal eine leichte Folge.
Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wo sie uns hinführt. Ich komme drauf, weil ich so oft den Satz höre, das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe, das ist Abhängigkeit. Das ist keine Liebe, das ist toxisch. Das ist keine Liebe, das ist Bedürftigkeit. Das ist keine Liebe, das ist keine Liebe, das ist keine Liebe. Und ich habe so in den letzten Tagen so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn das alles, was wir heute sagen, was keine Liebe ist, tatsächlich keine Liebe ist, dann haben Jahrtausende lang sich Menschen nicht geliebt. Wo ist der Fehler? Dass sich Jahrtausende lang Menschen nicht geliebt haben oder dass wir die Liebe in ein Konzept pressen? Ich bin mein eigenes Leben einfach mal so ein bisschen zurückgegangen. Und wenn ich mir so überlege, bevor ich mich selber, mir selber so ein bisschen näher gekommen bin, so würde ich sagen, und selber verstanden habe, was da eigentlich in mir an Chaos lebt und Blockaden und Schatten und all diese ganzen Dinge, habe ich ja Menschen, dachte ich, geliebt. Ich hatte meine erste Liebe, ich hatte meine romantische Korfu-Liebe, ich hatte meine Seelenpartnerschaftsliebe und alle Lieben waren teilweise co-abhängig, sehr bedürftig, sehr brauchend, sehr fordernd, sehr erwartend, sehr festhaltend, verlustängstlich. Also war mein Gefühl falsch? Mein Gefühl, dass ich jemanden geliebt habe, war das dann falsch? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich ganz, ganz viele stellen heute, dass sie sagen, aber ich spüre das doch, was ist es denn dann? Ja. Viele Coaches sagen ja, das ist keine Liebe, das ist Co-Abhängigkeit. Ja, das ist keine Liebe, das ist, ne? So.
Stimmt. Ich kenne den Satz.
Den kennen viele.
Und ich finde es auch schwierig, das so einfach pauschalisierend in diesem einen Satz abzufrühstücken, weil es kann doch auch beides sein. Es kann doch Liebe und Co-Abhängigkeit sein. Mhm. Es ist ja nicht, also was auf dieser Welt ist denn jemals schwarz-weiß gewesen? Das oder das, ja oder nein, gut oder schlecht. Das sind ja alles nur die Bewertungen, die unser menschlicher Verstand versucht herbeizuführen, weil er das braucht, weil er das einordnen muss. Und dann fangen wir an, uns zu vergleichen. Und da kommt eines deiner Lieblingsthemen Hollywood vielleicht auch noch mit rein, wo wir uns dann anschauen, auf riesengroßer Leinwand, wie die krasse, sehnsuchtsvolle Liebe auszusehen hat. Und dann vergleichen wir das mit unserem eigenen Ding und stellen fest, okay, also so sieht das bei mir oder so fühlt sich das bei mir nicht an, so sieht das nicht aus, also scheint das irgendwie keine zu sein.
Genau.
Ja.
Und ich bin da vorhin noch ein bisschen weitergegangen, es ist so ein bisschen durch die Straßen gegangen bin. Ich hatte ein bisschen Zeit nachzudenken, weil ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht und dachte irgendwie so, ja, es gibt ja diesen schönen Satz, wir sind Liebe. In unserer Essenz sind wir Liebe. Also wir sind, je nachdem, wie man das jetzt interpretiert, Das ist eigentlich erstmal nur eine Worthülse, aber wenn man das wirklich mal bis in die Tiefe runterbricht und wirklich sich mit diesem Ich bin auseinandersetzt. Ich bin, ne? Es gibt ja so Meditationsformen, dass man sagt, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, ich bin. Wenn man diese ganzen Rollen einmal durch hat, dann kommt man, ich bin wütend, ich bin verletzt, ich bin traumatisiert, ich bin bla bla. Und wenn man das auch alles durch hat, dann kommt dann irgendwann, ich bin so. Und wenn man immer weiter, immer tiefer geht, durch immer tiefere Schichten kommt, merkt man, dass man eigentlich ein Raum ist. Ein Raum, der schwingt und unten drunter, unter all diesen ganzen Verletzungen, Schatten und bla bla bla, was wir da so alle haben in unserer menschlichen Gestalt, sind wir etwas, was diesem Öffnen irgendwie gleichkommt, was wir Liebe nennen. Ja, also wenn wir sagen Liebe, dann öffnet sich ja etwas in uns. Dann wird etwas ja in uns ganz weit und offen und da kommt sowas, so eine Idee von Unendlichkeit in uns. Wie nur in diesem Zustand können wir das irgendwie begreifen. Begreifen können wir es eh nicht, aber so das Erfahren vielleicht ist das bessere Wort. So, dass wir da in dieses unendliche, weite Erfahren von so. Und das hat man, dass dieses Ding, Liebe. Ich bin Liebe. Wenn das wirklich stimmt, dass wir in unserer Essenz Liebe sind, dann können wir gar nichts anderes am Ende tun als lieben. Weil wir können ja nicht etwas anderes als unsere Essenz sein. In Wirklichkeit. Und dann ist natürlich draufgepackt, ne? Im Prinzip könnte man vorstellen, so wie so ein nackter Körper, ne? Auch wenn ich ganz viele Mäntel um mich herum habe und Mützen und noch irgendwie einen Mundschutz und Handschuhe und so weiter. Unten drunter bin ich der nackte Körper, auch wenn das keiner mehr sieht. Mhm. Ja, und so finde ich das mit der Liebe. Unten drunter sind wir Liebe, auch wenn es keiner mehr richtig merkt, dass das, was ich tue, eigentlich unten drunter der Wunsch ist, Liebe zu sein und ich es nur nicht hinbekomme, weil so viele Schichten auf mir drauf liegen, die einfach, ich glaube, mich schützen zu müssen, ne? Beim Mantel vor der Kälte. Und das ist ja auch so eine schöne Metapher. Im Prinzip schützen wir uns ja auch in Beziehungen vor der Kälte anderer Menschen. Ja, also wir würden nackt voreinander stehen, ohne Probleme würden wir nackt voreinander stehen, wenn wir wüssten, dass wir alle gut füreinander sind. Dass wir alle, dass es sowas wie Ablehnung nicht gibt, dass wir verbunden sind. Wenn wir das wirklich erfahren würden, dann würden wir alle nackt voneinander stehen. Mhm. Lieben. Ja, und dieser Versuch, mit dir in Verbindung zu treten, mit meiner Essenz Liebe mit dir in Verbindung zu treten, aber mir lieber noch schnell eine dicke Jacke überzuziehen, damit es eventuell nicht wehtut, wenn es dann doch zu kalt wird. Trotzdem bin ich mit dem Wunsch, meine Liebe zu dir zu tragen, in Beziehung getreten. Und deswegen hat es Liebe. Ich habe jetzt einfach mal so weitergesponnen, ne? Also ich kann das weder beweisen, kann auch sein, es ist totaler Humbug. Oder irgendwie, also ich bin jetzt bitte, ne, verzeiht mir, wenn ich jetzt hier irgendwie einfach rumphilosophiere, aber das sind so Gedanken, wenn ich so für mich alleine so durch die Welt gehe, dass ich manchmal denke, mein Gott, ja. Wer sind wir, dass auch nur irgendeiner sagen kann, das ist Liebe, das ist nicht Liebe, weil wenn wir wirklich Liebe sind, dann ist das immer mit dabei. Immer.
Ich habe gerade den Gedanken, also übelst geil. Also super, super geile philosophische Gedanken gerade, danke fürs Teilen. Und würde ich genauso unterschreiben. Ich liebe auch das Bild mit den Jacken und den Mänteln und dem nackten Körper. Und gibt es uns vielleicht ein Gefühl von Gleichgültigkeit, wenn alles Liebe ist? Also braucht es vielleicht manchmal dieses Besondere, diesen besonderen Menschen, den wir hervorheben können, weil wir diesen Menschen besonders lieben? Weil wenn wir alles lieben und alles eh Liebe ist, wo ist dann der Sparkle? Weißt du, was ich meine?
Weiß ich. Und da, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, das ist eine Altersfrage. Weil wenn man jung ist, will man noch ganz viel, da will man noch ganz viel. Und das ist auch richtig so, weil man hat sein ganzes Leben vor sich. Und man kann noch ganz viel ausprobieren und ganz viel erfahren. Und da ist das Besondere noch ganz wichtig, weil das ist ein Antrieb. Ich aus meiner Warte aus sehe in dem Besonderen keinen Antrieb mehr. Ich sehe in dem, also mein Antrieb ist eigentlich das Besondere auf wieder, also ich wollte ja auch mal besonders sein, für andere Menschen besonders sein und andere sollten für mich besonders sein. Das kenne ich alles sehr gut. Aber mein Antrieb ist eher immer mehr zu spüren, wie gleichwertig wir sind. Das hatte ich irgendwo schon mal gesagt, wie gleichwertig wir sind. Und alle besonders auf irgendeine Art und Weise. Natürlich in unserer Einzigartigkeit besonders, aber keiner ist besonderer als der andere. Und deswegen, ich glaube wirklich, es ist eine Altersfrage und es ist auch gut so, weil wenn man jung ist, dann muss noch ganz, dann soll auch ganz viel passieren. Und wenn man älter ist, dann fängt sich an, alles irgendwo ein Stück weit auch zu setzen, weil eines Tages geht es ja ums Loslassen und Verabschieden und nicht mehr ums Ansammeln. Und ich glaube auch mit der Liebe und auch mit dem, wie wir dem Leben begegnen, das hat alles seinen natürlichen Verlauf. Und wenn ich mit 80, sagen wir mal, immer noch dem Besonderen hinterherjage und das Besondere finden möchte, schwierig, weil mein Körper gar nicht mehr so richtig mitmacht. Es passt irgendwie auch nicht. Da geht's eher um Einkehr. Aber wenn ich mit Anfang 20 schon versuche einzukehren, finde ich auch schwierig. Da würden wir aussterben als Menschheit. Nee, da geht's erstmal darum, etwas aufzubauen, eine Familie zu gründen, sich selber auch auszuprobieren im Leben, seine Haltung zu finden, seine Position zu finden, sein Warum zu finden. Warum bin ich denn hier eigentlich? Was möchte ich denn hier in diesem Leben bewirken? Was ist irgendwie anders?
Ich finde es schön, den Gedanken, dass die Bedeutung von Liebe im Leben mitwächst, irgendwie, wie so ein Reifungsprozess. Also weil am Ende niemand kann beweisen, was Liebe ist, sondern jeder muss so seine eigene Definition finden, seine eigene Wahrheit darin finden. Und ich finde den Gedanken gerade schön, dass diese Wahrheit nie die gleiche ist, sondern dass die quasi mitwächst in den verschiedenen, ne, in dem Alter, in dem Lebensstadium, in dem Prozess oder wie auch immer, in dem man gerade ist. Verändert sich die Bedeutung, die Liebe für einen hat, vielleicht stetig einfach mit. Und so ist es vielleicht für einen 14-jährigen Teenager was anderes wie für einen 27-jährigen und nochmal was anderes wie für einen 55-jährigen oder jemanden, der 80 ist.
Mit Sicherheit. Also wenn ich jetzt so zurückblicke auf meine Lieben, die ich so geliebt habe, und das ist schon was anderes gewesen. Also man guckt ja auch auf Menschen anders. Man geht mit Erregung anders um. Man geht mit Aufregung anders um. Man geht mit Konflikten anders um. Ja, also wenn ich jetzt nicht mehr, ich sag mal, Bindungstrauma geleitet bin, ja, dann gehe ich natürlich sowieso anders mit Konflikten um. Aber als junger Mensch, auch wenn ich keine großen Bindungstraumata in mir habe, gehe ich viel intensiver in die Konflikte rein. Häufig, weil ich habe da eine ganz andere Power, die sich auch ausprobieren will und ausleben will. Also gut, so ganz genau kann ich das jetzt nicht einschätzen von meiner Seite aus, weil in meinen jungen Jahren war ich halt zutiefst bindungstraumatisiert und bin deswegen wie eine Furie teilweise in Konflikte reingegangen. Also das wäre jetzt schon interessant, wenn ich jetzt einmal jung wäre und dann, wie ich dann mit Konflikten umgehen würde. Aber ich glaube, ich würde mit meinem jetzigen Körperbewusstsein und dann sage ich jetzt mal 28, würde ich trotzdem viel, viel intensiver in Konflikte reingehen. Einfach weil viel emotionaler in Konflikte reingehen, weil ich es einfach wissen wollte. Vielleicht nicht so toxisch, aber emotionaler, intensiver. Könnte ich mir schon vorstellen. als heute. Heute sage ich, du, vielleicht reden wir da morgen mal drüber. Also, ne, wenn es zum Beispiel spät ist oder einer von uns beiden müde ist oder irgendwelche wichtigen Termine gerade anstehen, ja, so, das hätte ich früher, das wäre mir völlig egal gewesen, da wäre die Nacht, hätte man die Nacht durchgesprochen. Oder der Termin würde man absagen, da würde man den Termin einfach nicht einhalten, sondern würde den absagen. Das mache ich heute nicht mehr. Nur sage ich, den Termin, den sagen wir nicht ab, aber wir reden morgen drüber.
Und ich glaube, es macht ganz, ganz viel Sinn, weil wir brauchen ja die Erfahrungen. Irgendwann brauchen wir keine Erfahrungen. Irgendwann hat sich's auserfahren. Je älter wir werden, desto mehr haben wir alle Erfahrungen dieses Lebens ja bereits gemacht. Aber wenn wir auf die Welt kommen, dann ist es ja unsere Aufgabe, irgendwie aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen und hinzufallen. Den Löffel ständig fallen zu lassen. Uns völlig mit Essen zu besudeln, weil wir als Babys nicht richtig essen können. Also 1000 verschiedene Erfahrungen zu machen und das Leben so richtig auf eine super, super intensive Art und Weise wahrzunehmen, weil da alles einfach super neu und intensiv und voller neuer Erfahrungen ist. Und das Gleiche passiert ja dann, wenn wir älter werden, in jedem anderen Stadium auch, dass wir das Leben so sehr versuchen aufzusaugen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dieser Reifeprozess.
Ja, also ich würde mal sagen, wir machen trotzdem auch im Alter ganz viele neue Erfahrungen, aber sie sind anders und ich glaube, viele Erfahrungen sind innerlicher. Vielleicht erfahren wir, auch das ist jetzt nur eine These, die habe ich nicht geprüft, das ist ein Gedanke. Vielleicht erfahren wir in jüngeren Jahren eher die Welt, wie sie so ist, da draußen. Und je älter wir werden, erfahren wir, wie wir innerlich mit dieser Welt in Kontakt treten wollen und was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Also ich beobachte viele Menschen, die älter werden, die werden stiller, die werden ruhiger, die werden reflektierter, die werden in sich irgendwie auch weiser, langsamer, nachdenklicher, nicht unbedingt frustriert oder ernst oder so, ne, aber einfach, das ist so eine andere Einkehr. Es ist nicht so ein Explorieren nach draußen. Ne, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dann will es ja auch, wenn wir das Beispiel nehmen, ganz viel mit der Außenwelt in Kontakt kommen. Und später, wenn wir jung sind, wollen wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, wollen uns paaren, wollen uns ausprobieren und so weiter. Und das ist komisch, wenn da so ein junger Mensch Anfang 20 in so eine innere Einkehr geht. Gut, das ist auch manchmal ganz schön und ganz wichtig und auch sehr, sehr sinnvoll, immer mal wieder solche Phasen zu haben. Aber vielleicht geht es tatsächlich mehr um, ich erfahre mich in Kontakt mit anderen. Und ja, irgendwann weiß ich, wie ich im Kontakt mit anderen bin. Und dann geht es halt darum, okay, wie möchte ich denn im Kontakt mit anderen sein? Und wie möchte ich im Kontakt vor allen Dingen mit mir sein? Und was soll denn das Ganze hier überhaupt mit dem Leben und dem Kontakt und mit mir? Und ist das dann ein Ego-Trip, wenn ich mit mir immer im Kontakt? Oder ist das eine Anspruchshaltung, wenn ich immer mit dem anderen irgendwas will? Und ich werde irgendwie ruhiger und guck mir mal so ein bisschen das Leben an. Als würde ich mir mein Leben mal so ein bisschen angucken und denken, aha, okay, was spielen wir hier eigentlich für ein Spiel? Und es wird irgendwie langsamer und stiller. Das finde ich ganz spannend. Hätte ich mir früher nie vorstellen können.
Mhm. Ja.
Nicht jede Party muss dann mitgenommen werden. Nicht jeder schillernde Kelch. Ich kann auch einfach mal so an einem vorüberziehen. Sagen, ach, hübsch. Tschüss. Das gehört alles irgendwie zu Liebe und Leben dazu. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Leben mit 80 anfühlt. Also ich bin vielleicht eine der wenigen, die sich richtig auf ihr Alter freut. Also ich könnte mir vorstellen, das ist nochmal eine andere Nummer. So mit 80. Weil da guckst du ja nochmal ganz anders auf alles. Also wenn man in sich aufgeräumt ist natürlich. Ansonsten ist, glaube ich, das Alter von 80 Jahren schon ein bisschen schwierig, weil ja die Ängste immer stärker werden. Und wenn ich eine starke Kontrollstruktur in mir habe, dann wird diese Kontrollstruktur, werde ich merken, ich kann sie nicht halten. Also das beobachte ich bei vielen älteren Menschen, die ihr Leben lang versucht haben, ihr Leben zu kontrollieren, wenn sie dann älter werden, leiden sie häufig unter Angstzuständen, weil sie merken, sie haben nicht mehr die Ressourcen, weiterhin so zu kontrollieren und festzuhalten. Und sie merken, die Kontrolle lässt langsam nach. Und wenn die Kontrolle nachlässt, dann zeigen sich die Ängste, die immer schon da waren, aber die ich ganz gut deckeln konnte. Die kommen so aus allen Löchern. Und das ist dann für so einen älteren Menschen manchmal sehr, 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 sehr schwierig, dann mit seinem Alter zu sein, wenn die Ängste so endlich aus ihren Löchern kommen dürfen, weil die Kontrolle nicht mehr funktioniert. Also der Deckel funktioniert nicht mehr. Und das ist natürlich dann schwierig. Also so alt zu sein, ist nicht schön. Ich beobachte das wirklich bei vielen über 80-Jährigen momentan, die viele Angstzustände haben und denen es gar nicht gut geht. Aber das ist nicht das, worauf ich mich freue. Also wenn ich bin felsenfest davon überzeugt und mal gucken, ich kann es dann erst sagen, wenn es dann soweit ist, wenn wir in uns aufgeräumt sind und nicht mehr unsere Ängste versuchen zu deckeln und zu kontrollieren, sondern immer mehr loslassen, immer mehr ruhig werden, immer mehr so, ne, so, dass das Leben einfach, dass das Leben okay ist, dass es gut ist, so wie es ist, könnte sich Leben und Liebe nochmal ganz anders anfühlen. Also man sieht es ja auch manchmal so, diese süßen 80, über 80, 90-Jährigen, die dann, oder manchmal auch 100-Jährigen, die, wenn sie von der Liebe Liebe reden und irgendwie so innerlich aufgeräumt sind, wie schön das ist. Und wie beglückt und wie weise und wie undramatisch und ruhig und leicht und mit so einem kleinen verschmitzten Lächeln. Und immer so, dass man denkt, ach, die oder der würde jetzt auch irgendwie, so wie so ein kleiner Schelm, der dann noch so durchblitzt. Also das stelle ich mir echt schön vor, weil man dann einfach anders aufs Leben guckt. Mit einer komplett anderen Haltung.
Ich glaube, du hast da gerade einen super fundamentalen Punkt gebracht, eigentlich für unsere Arbeit. Also einen Grund, meine ich, einen Grund gegeben für unsere Arbeit, weil am Ende, ja klar, wir lösen auch transgenerationale Themen und so weiter auf, um die nicht mehr an unsere Kinder weiterzugeben und ne, die Welt zu verändern und so weiter. Aber wenn man da so ganz egoistisch drauf schaut und so wirklich eigentlich am Ende seines Lebens sich so richtig erfüllt und friedlich fühlen möchte, dann ist der Weg dahin ja tatsächlich diese ganz tiefe Auseinandersetzung mit uns selbst und sich wirklich mal anzuschauen, wo sind die Ängste, wo ist das Kontrollverhalten, wo bin ich co-abhängig, also sich all diesen Themen mal zu stellen, nicht nur auf der rationalen Ebene, damit darf es gerne anfangen, sondern eben auch auf einer somatischen, auf jeder anderen Ebene, auch emotional, energetisch und so weiter, sich damit auseinanderzusetzen und das sozusagen wie wegzuräumen, um immer mehr zu diesem nackten Körper zu werden, von dem du am Anfang gesprochen hast. Und dann eben am Ende genau zu so einer älteren Person werden zu können, wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich weiß nicht, ich persönlich kenne wenig 80-Jährige, die so durchs Leben gehen, wie du es gerade beschrieben hast, so mit dem verschmitzten Lächeln. Ich kenne eher diejenigen, die mir sagen, werd bloß nicht alt. Meine Oma, jedes Mal, wenn ich sie besuche, werd bloß nicht alt, Kind, das ist echt eine Scheiße. Und ich denke, okay, gut, danke für den Rat, Oma.
Ja.
Macht mich echt immer super traurig, das zu hören.
Ja. Ich kenne diese Sache auch, ab 80 ist das Leben eigentlich vorbei. Ab 80 gibt es ja nur noch Gebrechen. Und es gibt andere, es gibt Beispiele. Also ich persönlich kenne in meinem direkten Lebensumfeld auch leider niemanden. Aber ich kenne natürlich Menschen, die ich jetzt nicht persönlich kenne.
Ja.
Die ich vor Augen habe und auch als junger Mensch schon vor Augen hatte, wo ich auch gedacht habe, das ist cool.
Okay, das heißt, sind es Menschen gewesen, die auch schon im jungen Alter weniger bindungstraumatisiert waren? Oder sind das Menschen?
Nicht. Genau, das weiß ich nicht, weil damals, als ich jung war, wusste man noch nichts von bindungstraumatisiert. Und ich kannte die ja nicht. Ich habe nur einen alten Menschen gesehen, der irgendwie mit ganz viel Charme und Leichtigkeit und Verschmitztheit und Weisheit da gewesen ist, wo ich diesen Menschen gesehen habe. Ne? Aber ich kannte diesen Menschen ja nicht in seinem ganzen Umfeld und privat und so weiter. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, aber ich habe so eine Idee davon und habe mir daraus einfach so ein Bild kreiert in mir. Das ist etwas, wo ich gerne auch sein möchte mal, wenn ich alt bin. Und egal, ob dieser Mensch bindungstraumatisiert war oder nicht bindungstraumatisiert und in seinem privaten Leben genauso gewesen ist, weiß ich nicht, hat sich das in mir geformt, dieses Bild. Und dadurch, dass es sich in mir geformt hat, lebe ich dahin. Ne? Weil wir brauchen ja immer irgendein Bild in uns und irgendeine Motivation und eine Richtung, damit wir uns irgendwo hinbewegen. Und meine Richtung, also ich habe in mir dieses ganz klare Bild von mir als ältere Frau. Das habe ich schon ganz lange in mir. Deswegen habe ich auch keine Angst vorm Alter. Ich habe überhaupt keine Angst vorm Altwerden. Und ich freue mich drauf. Weil ich glaube, es ist nicht so, dass ich mein jetziges Alter blöd finde. Überhaupt nicht. Also ich bin absolut fein mit meinem jetzigen Alter und will auch gar nicht jünger sein und will auch nicht älter sein. Alles prima, so wie es ist. Aber ist es nicht so, dass ich denke, oh Gott, das ist jetzt der Zenit? Und in 20 Jahren ist alles ganz schrecklich. Nee, ich denke, in 20 Jahren wird es nochmal so richtig cool werden. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt. Diese Art von Coolness. Von so einer alten Coolen.
Kann ich mir richtig gut vorstellen bei dir. Ich sehe dich schon ganz verschrumpelig, Seminare. Ja.
Dann habe ich auf jeden Fall weiße Haare, ja. Ja, mal gucken. Wer weiß, was ich da mache. Ja, aber deswegen, also diese Altersgeschichte, ich glaube sowieso, dass wir sind es eigentlich, also Zeitachse, ja, ist gut für eine Orientierung, jung, mittel und alt, aber eigentlich ist das völlig Schnuppe, weil es geht eigentlich darum, da, wo wir jetzt sind, so dicht wie möglich an uns dran zu leben. Und wenn uns, ne, es gibt ja auch Menschen, die ihr Leben lang sich selber unterdrückt haben, die niemals ihre Emotionen zugelassen haben, weil sie es nicht konnten, nicht durften, weil es gefährlich gewesen ist. Und die fangen dann mit 60 an, endlich ihre Teenagerzeit nachzuholen. Ja, ja, dann gilt all das, was ich jetzt gesagt habe, wiederum nicht. Weil ein Mensch, der das nie konnte, nie durfte, ja, dann soll er das mit 60 machen, ist doch scheißegal. Dann ist das nicht die Zeit des Reifens und des Setzens und des, dann ist das die Zeit der Teenager. Ja, und dann ist dieser Mensch eben schon 60 und ist nochmal so richtig wie ein Teenager, irgendwie lebt sich, einfach sich auszuprobieren, intensiv zu sein und trotz Verhalten an den Tag zu legen, ist doch alles in Ordnung. Also auch das darf sein, finde ich. Also deswegen müssen wir immer bei allen Dingen, die wir sagen, müssen wir heute immer noch dazu sagen, das ist eine Tendenz. Und natürlich gibt's alle Facetten drumherum. Und die sind auch okay.
Also bestätigt auch das, was ich vorhin gesagt habe mit den Erfahrungen. Meiner Meinung nach ist das irgendwie immer das Ziel. So Erfahrungen.
Genau.
Erfahrungen zu machen und ob ich die jetzt mit 14 mache oder mit 60.
Genau.
Und welche ganz konkret, spielt am Ende keine Rolle.
Es ist eben nur, wenn wir von so einer normal auch wieder, ne, was ist normal? Also wenn wir von dieser natürlichen Entwicklung ausgehen und das durch diese verschiedenen Lebensphasen gehen und dann werden wir langsam älter und dann verabschieden wir uns irgendwann vom Leben, dann gibt es halt eine Tendenz, so wie wir alle so in diesen Lebensphasen sind. Das ist einfach junge Menschen und in der Mitte des Lebens versuche ich was zu rocken, versuche ich irgendwas aufzubauen und dann versuche ich die Dinge, die Früchte zu erden, also etwas zu erden, etwas, ne, ein bisschen zu reifen und dann am Ende wieder loszulassen und so weiter. Und trotzdem ist es immer wieder wichtig zu sagen, ist es am Ende auch wieder keine Altersfrage, sondern wie alt fühle ich mich und was möchte ich erfahren? Ja, absolut.
Ja, absolut. Im Sinne von Alter ist wirklich nur eine Zahl.
Sagen wir mal ein gefühltes Alter. Also ich fühle mich tatsächlich nicht wie 30. Ich fühle mich wirklich...
Du fühlst dich...
Nicht wie 30, nein. Ich fühle mich wirklich so wie ich mich glaube, wie man sich so fühlt, wenn man vital ist und in den 50ern liegt. Also ich fühle mich nicht ein 30-jähriger Mensch mit den Ideen und mit den Vorlieben und Dingen und so weiter. Also mein emotional gefühltes Alter stimmt irgendwie so ein Stück weit mit dem Alter überein, was ich mein Körper auch hat. Und das muss nicht bei allen Menschen so sein. Das weiß ich, dass es nicht bei allen Menschen so ist. Es gibt Menschen, die fühlen sich jünger, Menschen, die fühlen sich vielleicht auch älter. Und ist okay.
Also wenn du mich nach meinem gefühlten Alter fragst, würde ich wahrscheinlich irgendwas um die 21 sagen.
Mhm.
Aber ich glaube auch einfach nur deswegen, weil wir also auch in meiner Generation immer noch dieses bestimmte Bild im Kopf haben von wie ein Leben in den 20ern auszusehen hat. Und dieses Leben trifft nicht wirklich die Realität, sondern nur eine Scheinrealität, die Realität, die sich gut verkauft, die Realität, die man vielleicht haben möchte. Also dieses mit Mitte 20 weiß ich genau, wer ich bin, was ich möchte, welchen Beruf ich den Rest meines Lebens ausleben möchte, habe im besten Fall, weiß ich nicht, fertig studiert und bin auf dem besten Weg zu heiraten, Kinder zu kriegen, ein Haus zu bauen und einen Hund zu adoptieren. Und wenn man sich an dieses Bild oder an diesem Bild orientiert oder damit vergleicht, dann denken sich, glaube ich, die meisten Menschen in meinem Alter, alles klar, da bin ich jetzt noch lange nicht. Und ich habe letztens ein Video gesehen, das hat mich super inspiriert von einer, auch einer sehr alten, schrumpfligen, weißen Lady, die gesagt hat, völliger Schmarrn, dieses Bild, was ich gerade gemalt habe, entspricht überhaupt nicht der Realität, weil die meisten Leute finden erst Ende 30 heraus, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Die meisten Leute finden die Liebe ihres Lebens, also ne, im Sinne von dem Partner, der sie ein Leben lang begleiten wird, erst mit Anfang 30. Und die 20er sind dafür da, um immer wieder die Richtung zu wechseln. Sich immer wieder neu immer wieder neu auszuprobieren, immer wieder irgendwie sich selbst auch neu zu erfinden und rauszufinden, was bin ich und was bin ich nicht. Oder vielleicht auch eher, was möchte ich und was möchte ich nicht, weil am Ende sind wir wieder alles auf einer tief spirituellen Ebene. Und ich glaube, dieser Druck, der dadurch entsteht bei jeder Generation, in deiner Generation, ist es wahrscheinlich nochmal völlig anders gewesen, wie du deine 20er erlebt hast. Bei meinen Eltern war es ganz anders, wie sie ihre 20er erlebt haben. Und jetzt auch, das passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was du mit Levi noch besprochen hast, zum Thema privilegiert sein. Heute, in der heutigen Zeit, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben, uns all diese Fragen zu stellen, während es vor einigen Jahrzehnten einfach nur darum ging, Sicherheit zu kreieren in einer Welt, in der das noch nicht erlaubt war, in der man das gar nicht konnte.
Und in der Trauma noch ganz, ganz dicht, von den Generationen im Prinzip noch ganz dicht in uns epigenetisch auch gespeichert war. Also wir haben ja das Trauma, unser Vorfahren ganz stark noch in uns und geben immer ein Stückchen weiter ab, ne? Bis dann unsere Kinder irgendwann hoffentlich und die Kindeskinder dieses Nachkriegstrauma, dieses tiefe Trauma von Härte und von Schutz und von Missbrauch und von Gewalt und von schrecklichen Dingen, die passiert sind, dass das endlich in den Frieden gekommen ist und wir es nicht immer wieder weitertragen. Ne? Weil Menschen, die zutiefst traumatisiert sind, die kommen da ja häufig nicht ran. Aber die nächste Generation und dann die übernächste Generation und dann die übernächste Generation, das trägt immer noch eine Schicht ab. Und ich glaube auch, dieses Ding mit der Sicherheit, meine Generation, da geht sehr viel um Sicherheit. In der Generation meiner Eltern ist es so, dass sie es gar nicht wissen, dass es um Sicherheit geht. Da geht es eigentlich fast nur um Kontrolle. Und wir haben dann gemerkt, ja, es geht bei uns auch um Kontrolle, weil es um Sicherheit geht. Das ist schon mal der nächste Schritt. Wenn es nur um Kontrolle geht, dann ist das ja eine Dominanz auf der Kontrolle, dass ich gar nicht weiß, warum geht es eigentlich um Kontrolle. Und bei der Generation davor, die haben nicht mal gecheckt, dass sie die ganze Zeit kontrollieren, sondern die haben dann gesagt, so ist es. also da ist sogar gar kein Rankommen gewesen. Da war ja, ich will eigentlich mit Emotionen gar nicht in Berührung kommen oder ich, ne, so, geh weg, Kind. Also direkt diese Eltern, die im Krieg Eltern waren, also meine Oma, die so viel Härte in sich hatten, weil die so einen harten Lebenskampf hatten und Emotionen von sich komplett abgespalten haben, so dass man da gar nicht rankam, so richtig. Dann, wenn sie ein bisschen älter wurden, konnte man so ein bisschen an Oma und Opa ran, aber eigentlich war es schwierig. So. Also so trägt sich's immer noch ein bisschen mehr ab, ein bisschen mehr ab, ein bisschen mehr ab. Und jetzt, ne, bei unseren Kindern, also das, was ich in der letzten Podcast-Folge auch mit Levin gesprochen habe, bei denen geht's nicht mehr so sehr um Kontrolle oder Sicherheit und so weiter und diesen Dingen, sondern wie du eben gerade gesagt hast, da geht's darum, ey, was will ich denn eigentlich hier in diesem Leben? Ich habe so viele Möglichkeiten. Und was ist es denn? Wie machen wir das dann mit der Zugehörigkeit? Weil wir wollen ja alle zugehörig uns fühlen, wenn es so viele tausend Optionen gibt. Wohin gehöre ich denn jetzt hier eigentlich? Was wähle ich denn? Und wonach wähle ich überhaupt? Ja, das sind ganz andere Fragen, die sich meine Generation überhaupt nicht gestellt hat. Also dafür gab es gar keinen Raum in einem, weil da noch viel zu viel Verletzung auch war, epigenetisch weitergetragen.
Und wenn wir den Bogen nochmal schließen, so zum Thema Liebe und vielleicht auch Liebe und Trauma, Liebe zu Zeiten, in denen noch Krieg war hier bei uns. Also eine Sache, die ich mich immer gefragt habe, wenn ich mir so Bilder angeguckt habe von früher, also von so ganz, ganz früher, Schwarz-Weiß-Bilder, Familienfotos mit ganz harten Gesichtsausdrücken in den Gesichtern der Menschen. Und ich mir dann versuche vorzustellen, wie liebevoll ist das Leben damals gewesen zwischen diesen Menschen. Wie viel Liebe, wahrscheinlich auch wieder genauso viel wie heute, nur vielleicht verdeckter. Die Liebe hatte da nicht so viel Platz, hatte nicht so viel Raum, durfte gar nicht so viel Raum einnehmen, weil man eben ganz, ganz andere Probleme hatte, um sich mit solchen Themen vielleicht auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig war sie vielleicht wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie präsent, aber hat einfach eine andere Ausdrucksform gefunden. Da hatte vielleicht was viel Einfacheres, jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach etwas Ursprünglicheres. Ich weiß gar nicht. Also ich frage mich das ganz oft, wenn ich solche Bilder sehe.
Da ging es, glaube ich, auch viel stärker. Die Liebe wurde ausgedrückt im ich arbeite ganz viel, damit du ein besseres Leben hast. Ich stopfe nachts noch die Strümpfe, damit du morgen mit gestopften Strümpfen ohne Löcher in die Schule kannst. Und ich schlafe weniger und bin dann am nächsten Tag erschöpfter. Aber du hast wenigstens saubere und gestopfte Strümpfe, um in die Schule zu gehen. Also dieses Pflichtbewusstsein. Also die Liebe hat sich so ein bisschen hinter dem Pflichtbewusstsein, hinter dem ich sorge dafür, damit du eines Tages ein besseres Leben hast und ich bin aber nicht so wichtig als Individuum. Und meine Liebe macht es mir aber möglich, dass ich meine ganze Kraft nehme, die ich zur Verfügung habe, damit du es eines Tages besser hast.
Hm.
Das ist auch ein Ausdruck von Liebe.
Ja.
Der ist nur nicht so emotional. Aber vom Ursprung her ist das irgendwo ein Ausdruck von Liebe. Also die Menschen, also wenn ich meinen Eltern zuhöre, wie sie in der Kriegszeit gelebt haben, was meine Großeltern alles gemacht haben, damit ihre Kinder eines Tages ein besseres Leben haben, das klingt echt hart, richtig hart. Da ist nicht sehr viel Platz für Emotionen, aber es kommt aus dem Punkt der Liebe. Sie möchten gerne, dass es ihren Kindern gut geht, später mal besser geht. Und das wird häufig übersehen, dass das auch ein Antrieb ist, ein Antrieb der Liebe, auch wenn es keine Emotion ist, die Liebe transportiert, aber ist im Antrieb Liebe. Also der Antrieb ist Liebe.
Ja.
Ist nur nicht für den anderen so spürbar, außer wenn man sagt, meine gestopften Strümpfe sind ein Produkt der Liebe. Dann wird man wieder weicher.
Und ich glaube, dass das etwas ist, was man gerade in dieser Zeit so wahnsinnig zu schätzen wusste. Hoffe ich zumindest, also wenn ich mich reinfühle.
Häufig nicht, aber weil wir wollen ja alle Emotionen haben. Also ich glaube, wir wollen alle Emotionen haben und viele Kinder haben natürlich drunter gelitten, dass sie Schläge bekommen haben, was ganz normal war. Auch traumatisiert wurden, ne? Weil traumatisierte Menschen traumatisieren wiederum häufig andere Menschen, wenn sie eben ihr Trauma nicht geklärt haben. Und Schläge wurden gerechtfertigt und die Emotionen waren kalt. Und wir wissen ja auch inzwischen, dass wenn ein Mensch in einer gewissen Unnahbarkeit und Kälte aufwächst, dass das wiederum ganz, ganz viel mit einem macht und dass man die gestopften Strümpfe, eigentlich, die sind einem völlig egal, man möchte das liebe Wort. Aber das liebe Wort war nicht möglich, weil dieser Mensch, der so zutiefst traumatisiert war, nicht mal, also einfach stumm war innerlich, dumpf war, weil wenn er das alles gespürt hätte, wenn er sich geöffnet hätte für die Liebe, für alles, was da, dann wäre ja das ganze Trauma ungebündelt rausgekommen. Wir wissen, was wir machen. Also wir wissen, was mit Menschen passiert, wenn man die Türen zu schnell aufmacht. Dann ist es eine komplette Überforderung fürs Nervensystem. Dann gibt es einen Kollaps. Und das ist nichts Gutes. Und deswegen die Menschen, die so direkt traumatisiert waren, das ist nicht, also es ist gut, dass die ihre Tür nicht geöffnet haben. Das wäre eine Katastrophe geworden. Also ist es letztendlich auch wieder besser gewesen, dass sie versucht haben, ihre Liebe anders zu kanalisieren und die Strümpfe gestopft haben. Auch wenn es für den Menschen wiederum traumatisierend gewesen ist, dass die Emotion nicht gekommen wäre. Aber so konnte die Spezies weiterleben, weil wenn diese Menschen, glaube ich, direkt mit ihrem Trauma in diesem Moment konfrontiert worden wären, dann hätten die keine Kinder großziehen können. Dann wäre nichts mehr möglich gewesen. Dann wäre der Kollaps bei allen Menschen da gewesen. Die hätten nicht weiterleben können. Also es ist gut so, dass das letztendlich ist, dieses Trauma sich so Stück für Stück abbaut. Ja, und natürlich, in dem Moment, in dem es sich Stück für Stück abbaut, ist es trotzdem noch traumatisierend für die nachfolgende Generation. Aber es baut sich trotzdem Stück für Stück ab und wir sind jetzt schon ganz, ganz weit gekommen. Mhm. Wir können jetzt die Türen öffnen.
Ja, wir sind mittendrin.
Ja, wir können die Türen öffnen. Also inzwischen ist es nicht mehr so gefährlich, die Türen zu öffnen, wie damals.
Ja.
In unseren Gefilden, ne? Also nicht.
Ja, natürlich.
Fernöstlichen, da ist es nochmal eine andere Sache. Da ist noch ganz viel Trauma. Aber so in unserem Raum, da haben wir schon ganz viel Vorarbeit geleistet und es wird immer besser und es wird immer, also wir brauchen immer weniger Jacken, um das Bild vom Anfang nochmal zu bemühen. Wir sind schon mit einer leichten Sommerjacke langsam unterwegs.
Ja. Ja, vielleicht.
Wir haben noch kein Bikini an.
Nein, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber ja, es ist super schön, wie du es gesagt hast. Genau deswegen haben wir ja ein Nervensystem. Weil es uns genau davor beschützt und genau dadurch navigiert.
Ja.
Egal, ob wir das jetzt bewusst tun, ob wir dem Kind einen Namen geben können, ob wir uns mit der Polyvagaltheorie auskennen oder nicht. Unser Körper macht das von ganz alleine, in den richtigen Momenten zu schützen und in den Momenten, in denen es möglich ist, die Jacken auszuziehen. Und jetzt leben wir gerade in einer Zeit an einem Ort, an dem wir die Möglichkeit dazu haben, diese Jacken auszuziehen und Liebe auch anders dadurch gleich mal wahrzunehmen und weiterzugeben.
Ja. War verrückt, was die Liebe alles ist, ne? Was sie alles ist, auch die gestopften Strümpfe.
Ja.
In einem hochtraumatisierten Körper ist Liebe. Auch wenn es nicht verbalisiert wird und auch emotional nicht wirklich unmittelbar spürbar ist, ist trotzdem Liebe da. Ich glaube, wir können gar nicht anders als lieben.
Ja, in dem Bilde, das unsere Essenz im Grunde ist, auf jeden Fall nicht. Ja.
Und ich höre sofort wieder die Gegenstimmen, die sagen, ja, aber der Mörder. Ja, aber derjenige, der Diktator, der andere Menschen zugrunde richtet, ja, ist richtig. Das ist Ausdruck von Angst. Ausdruck von Angst, die so stark geworden ist, dass von der Essenz, ja, das muss man mit der Lupe suchen, häufig gar nichts spürbar ist. Aber trotzdem ist da. Sie ist da, weil wir sind alle aus dieser einheitlichen Suppe. Kommen wir alle. Die ist da.
Ja.
Ja, aber ist es ja bei manchen Menschen sowas von verschüttet, dass es nicht und gar nicht spürbar ist.
Ja, und dann sind es halt Jacken aus Stacheldraht.
Dann sind es Jacken aus Stacheldraht, genau. Ja. Die anderen nur noch kaputt machen, wenn man ihnen zu nahe kommt, ne? Also Jacken aus Stacheldraht. Das ist ein schönes Bild, ja. Ach, das war schön, mal so über die Liebe zu reden, ohne irgendwie vorher großen Konzept zu haben, fand ich sehr schön.
Ja, auch mal eine spannende Folge. Lasst auch gerne mal in den Kommentaren irgendwie da, ob euch solche Folgen gefallen, die so ein bisschen freier sind, nicht so sehr auf eure Fragen eingehen, wenig philosophischer.
Würde mich auch interessieren. Und ansonsten freuen wir uns über, natürlich, wie immer, über ein Like, über dass ihr unseren Kanal überall, wo ihr den Podcast hört, vielleicht abonniert. Das hilft uns, damit wir sichtbarer werden oder auch auf YouTube. Da kann man das Ganze auch per Video sehen.
Ja.
Das freut uns sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt, dass wir hier immer sichtbarer werden und vor allen Dingen auch, dass unsere Gedankenideen in die Welt getragen werden. Das wäre schön.
Absolut. Gut. Ja, voll schön.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.